Hallo zurück und herzlich willkommen zu Jede und Jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Heute spreche ich mit Axel über die aktuelle Situation in Afghanistan. Es geht um das Bundesaufnahmeprogramm und das Ortskräfteverfahren und auch darum, mit welchen Methoden die deutsche Bundesregierung afghanische Hilfesuchende immer weiter hinhält und sich so ihrer Verantwortung gegenüber diesen Menschen entzieht. Ich hatte bereits letztes Jahr im Oktober ein Gespräch mit Axel zum selben Thema und eines kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Die Situation hat sich nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms wurde noch niemand aufgenommen, die Visavergabe wurde kürzlich sogar ausgesetzt und auch Ortskräfte werden weiterhin im großen Stil abgelehnt. Kein Zufall, sondern Kalkül, sagt Axel, und was er genau damit meint, das erzählt er euch im Interview. Außerdem berichtet er noch über die aktuelle Situation der Menschen, beschreibt die Lücken und Tücken dieser erwähnten Programme und Verfahren und erklärt, warum es trotz allem noch Hoffnung gibt, zumindest für einzelne Menschen. Mein Name ist Kati und ich freue mich auf das Gespräch und euch wünsche ich natürlich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und Axel, wir hatten ja letztes Jahr im Oktober schon mal über das Thema gesprochen. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Zu dem Zeitpunkt startete gerade auch das Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete AfghanInnen. Und dieses sollte monatlich 1000 Hilfesuchenden eine Aufnahme in Deutschland garantieren. Die Betonung liegt auf sollte, denn passiert ist seither nicht besonders viel. Stattdessen wurde das Programm ja jetzt seit kurzem vorübergehend ausgesetzt. Wie ist das denn jetzt? Habt ihr überhaupt irgendwelche Informationen bekommen, was mit den Menschen jetzt passiert, die Anträge gestellt und eine Zusage bekommen haben, aber jetzt liegt das Programm ja wieder auf Eis?
Vielleicht fangen wir mal so an. Das Programm sollte praktisch starten im letzten Jahr. Das fing dann so an, dass wir sozusagen Fälle eingetragen haben bei der Bundesregierung in eine Software. Und einige dieser eingetragenen Fälle haben auch schon Rückmeldungen bekommen von der Bundesregierung und wurden befragt nach weiteren Unterlagen und Geburtsurkunden etc. Aber es konnte noch niemand ausreisen. Das heißt also, es gibt noch kein einziges Visum im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms. Was es schon gab, ist sozusagen von Anträgen, die vorher gestellt wurden vor dem Bundesaufnahmeprogramm, also im Brückenprogramm, da gab es ein paar Zusagen. Und für das Ortskräfteverfahren gibt es kaum Zusagen. Also das ist eigentlich, sage ich mal, die zentrale Kritik auch. Ortskräfte werden praktisch den Taliban überlassen und währenddessen sucht man sich eben andere raus, die man vielleicht aufnehmen wird. Und zu allem Übel ist es noch dazugekommen, dass aufgrund von angeblichen Hinweisen auf Missbrauch Einzelner auch das Visaverfahren ausgesetzt ist. Also man kann jetzt praktisch nicht mehr in eine Botschaft gehen mit einer Aufnahmezusage, um dort ein deutsches Visum zu bekommen, sondern das ist ausgesetzt. Und Menschen, die zum Beispiel in den Iran geflohen sind, die werden gar nicht mehr im Iran dann behandelt werden. Das wurde denen schon so mitgeteilt. Die sollen dann irgendwann nach Pakistan kommen und dort in die Botschaft gehen. Das Problem in Pakistan sind die Visa für Pakistan wesentlich teurer. Also da muss man richtig, richtig reich sein, um dort ein Visum zu bekommen, weil so viel Schmiergeld genommen wird. Was im Iran nicht der Fall ist, im Iran sind die Visa noch erschwinglich. Also es sieht ganz danach aus, als geht es der Bundesregierung in erster Linie darum, die Wege zu behindern, zu unterbrechen, sodass möglichst wenig Menschen legal nach Deutschland kommen.
Du hattest gerade die Missbrauchsvorwürfe schon angesprochen. Wenn man danach recherchiert, dann ist das auch so ein bisschen schwammig. Glaubst du, dass das nur ein Vorwand ist oder ist da wirklich was dran?
Na, ich glaube, das ist im Wesentlichen ein Vorwand. Das wurde ja auch gestreut von, sag ich mal, einem rechtsradikalen, rechtsextremen Medium, dem Cicero. Und da von diesen Vorwürfen hat sich überhaupt nichts Haltbares ergeben. Das Einzige, was sich ergeben hatte, war wohl angeblich eine Familie, die eine Nichte als ihr Kind ausgegeben hat, wobei natürlich fraglich ist, ob das so verwerflich ist. Wir wissen ja, in Afghanistan sind die Taliban an der Macht und die erlauben Frauen keine Bildung und die Frauen sind praktisch zu Hause eingesperrt und im Lichte dessen muss man das auch nochmal anders bewerten. Das ist, geht ja hier nicht um Jux und Dallerei, sondern es geht um Leben und Tod auch und um das Recht von Frauen und in dem Sinne würde ich auch sagen, das ist verständlich, wenn das so passiert ist, was die Familie da gemacht hat. Und uns ist nichts bekannt, was irgendwie darauf hindeutet, dass das missbräuchlich verwendet wurde. Zumal das Bundesaufnahmeprogramm ja erst gestartet ist. Also da gibt es überhaupt keine Hinweise auf Missbrauch. Das betrifft nur das Brückenprogramm, was schon abgeschlossen ist. Und auch da hat sich nichts erhärtet.
Und es wurde ja jetzt auch nicht irgendwo ausgesagt, wann das Bundesaufnahmeprogramm wieder aufgenommen werden soll. Oder gibt es da doch euch gegenüber, den NGOs gegenüber, irgendwie schon irgendeine Aussage, wann das denn wieder weitergehen soll?
Vom Hörensagen habe ich Juni gehört, also dass im Juni sozusagen diese Visumsverfahren wieder aufgenommen werden sollen. Aber ob das so zutrifft oder nicht, wissen wir nicht. Es gibt keine offizielle Information dazu. Wir wissen nur, dass die Menschen, die im Iran jetzt sind, mit Aufnahmezusage aus vorhergehenden Programmen oder aus dem Ortskräfteverfahren, dass denen jetzt mitgeteilt wurde, dass sie im Iran keine deutschen Visa bekommen werden und sie aber nicht auf eigene Faust nach Pakistan reisen sollen. Das Problem ist, die Leute wären ja jetzt obdachlos. Sie haben ja Haus und Hof verkauft, um fliehen zu können in den Iran, was so oder so auch nicht billig ist. Denen fehlt jetzt auch das Geld, irgendwie nach Pakistan zu kommen oder im Iran langfristig überleben zu können. Also das sind schon richtig, richtig massive Probleme. Die Menschen wären praktisch in Probleme reingestoßen, die es so nicht hätte gegeben, wenn die Bundesregierung einfach ihr Prozedere fortgeführt hätte, was eh schon langsam ist. Man muss auch ganz klar sagen, diese gesamten Programme, Verfahren, also Ortskräfteverfahren, Bundesaufnahmeprogramm und Brückenprogramm, das sind alles Verfahren, die kann man eigentlich nur durchstehen, wenn man, sag mal, die finanziellen Möglichkeiten hat. Menschen, die zum Beispiel für die Gesellschaft für die internationale Zusammenarbeit gearbeitet haben, zu einem Hungerlohn, die sind praktisch auch finanziell davon ausgeschlossen, fliehen zu können.
Und es ist ja sowieso, also wenn man jetzt mal sich die Zahlen anguckt, die Vereinten Nationen sagen ja auch, es ist eine beispiellose humanitäre Krise in dem Land. Und jetzt aktuell laut der UN sind mehr als die Hälfte der 43 Millionen EinwohnerInnen auf Unterstützung angewiesen, um zu überleben. Mehr als jede zweite Person. Und dann sowas zu erwarten, so Reisen auf sich zu nehmen, die Visa selber bezahlen, das ist ja sowieso schon irgendwie so weit weg von der Realität von den Menschen. Ja, wenn die jetzt im Iran festsitzen oder auf eigene Faust nach Pakistan, ich meine, die können ja auch nicht wieder zurück nach Afghanistan. Das ist ja dann noch gefährlicher für sie, wenn sie jetzt erstmal ausgereist sind und dann wieder zurückkommen, weil dann stehen sie ja wahrscheinlich noch mehr auf dem Radar.
Es ist im Grunde genommen in den Nachbarländern prinzipiell gefährlich, abgeschoben zu werden. Das trifft auf die Türkei zu, die über 60.000 Menschen nach Afghanistan letztes Jahr abgeschoben hat. Das trifft auf den Iran zu, der nach Afghanistan abschiebt, und es trifft auf Pakistan zu, die wahllos Leute einsperren und nur gegen Zahlung von Geld wieder freilassen. Also es ist für Afghaninnen und Afghanen in allen Nachbarländern oder auch Anrainerstaaten, einschließlich Türkei, lebensgefährlich. Ja, aber das nimmt man offenbar in Kauf. Und ich glaube, das große Ziel der Bundesregierung dahinter ist, eigentlich will man keine Geflüchteten legal nach Deutschland lassen oder möglichst wenige und setzt eher darauf, dass es eine Art von Auslese gibt durch illegale Migration. Dadurch, dass sich eben nur ganz wenige Leute einen Schleuser leisten können, da setzt man darauf, dass die Zahlen insgesamt niedriger sind, als wenn man legale Migration zulassen würde. So, das ist, glaube ich, das Kalkül, vor allen Dingen des Innenministeriums, die schon immer deutlich gemacht haben, schon unter Seehofer, und das sind die gleichen Leute, die da arbeiten, dass sie eigentlich das alles nicht wollen.
Du hattest ja eben schon das Ortskräfteverfahren noch angesprochen, beziehungsweise die Ortskräfte, was ja noch mal was anderes ist als das Bundesaufnahmeprogramm. Also nochmal für die Menschen, die das vielleicht noch nicht so wissen, bei den Ortskräften, den ehemaligen, geht es um AfghanInnen, die Deutschland vor August 2021 entwicklungspolitisch unterstützt haben, also ehemalige ArbeitnehmerInnen der deutschen Regierung und des Militärs. Und die haben das Recht, nach Deutschland zu kommen, das wurde ihnen auch immer wieder so gesagt. Es steht auch so auf der Seite des BMZ, also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da steht, ich zitiere, auch ein aktueller Stand, Februar 2023, die Bundesregierung ermöglicht denjenigen Aufnahme und Ausreise nach Deutschland, die uns in den vergangenen Jahren in unserem entwicklungspolitischen Engagement mit der ehemaligen afghanischen Regierung vor Ort unterstützt haben. Und dann wird auch noch eine Zahl genannt, dass seit 2021 mehr als 2400 ehemalige Ortskräfte nach Deutschland eingereist seien. Mehr steht da jetzt nicht. Ich weiß aber auch von dir unter anderem in unserem letzten Gespräch, da hattest du gesagt, dass noch immer 35.000 Ortskräfte etwa plus ihre Familien keine Aufnahmezusage für Deutschland haben. Eine immense Summe. Hat sich da jetzt im letzten halben Jahr irgendetwas getan?
Es ist restriktiver geworden. Das heißt also, es wird noch restriktiver ausgelegt, wer eigentlich für uns entwicklungspolitische Arbeit dort gemacht hat. Das heißt, es werden ja mit verschiedensten Methoden wird geleugnet, dass Menschen für die Deutschen gearbeitet haben. Also gerade im militärischen Bereich sieht es relativ gut noch aus. Da trifft es lediglich, sage ich mal, eine Schicht von SubunternehmerInnen oder als Pseudo-Subunternehmerin, muss man sagen, weil es ist eigentlich ganz klar, die waren alle Weisungsempfänger und auch beim Entwicklungshilfeministerium ist es ähnlich. Das sind alles Menschen, die quasi für Deutschland gearbeitet haben, dort tätig waren, die aber mit verschiedensten Begründungen abgelehnt werden oder ihre Fälle werden schlichtweg nie behandelt. Da haben wir zum Beispiel Menschen, die in dem sogenannten PCP-Projekt, also Police Cooperation Project, Polizistinnen ausgebildet haben in Menschenrechten, Lesen und Schreiben, Rechnen und so. Und die werden als Werkvertrag-Arbeitnehmer, also Werkvertragnehmer tituliert und mit dieser Begründung werden die abgelehnt. Also auch, obwohl alle Experten sagen, nee, das sind Arbeitnehmerinnen gewesen, behaupten die einfach das Gegenteil und versuchen damit durchzukommen. Eine andere Methode ist auch immer wieder zu sagen, ja, sie können ja gar nicht nachweisen, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit jetzt gefährdet seien. Also es wird sozusagen darauf abgestellt, dass man das individuell nachweisen muss, dass man gefährdet wäre. Und das ist natürlich schwierig, solange man eben nicht erschossen wurde oder von den Taliban nachweislich gefoltert wurde und die Taliban dabei gesagt haben, wir machen das, weil du für die Deutschen gearbeitet hast. Solange ist das eben nicht nachweisbar. Das heißt, es gibt eigentlich diesem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit eigentlich jede Möglichkeit, die Anträge abzulehnen. Und folglich sind circa 30.000, 35.000 Ortskräfte noch im Land, die mehrheitlich nicht aufgenommen werden sollen. Und mit diesem Bundesaufnahmeprogramm und mit anderen Programmen versucht man sozusagen, da die Öffentlichkeit darüber hinwegzutäuschen, dass diejenigen, für die man eigentlich eine juristische Verantwortung hat, nämlich Schutzpflichten als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, beziehungsweise als Staat, der den Arbeitgeber beauftragt hat, versucht man so ein bisschen ja, die Öffentlichkeit zu täuschen, zu sagen, ja, guck mal, wir machen hier ein tolles Bundesaufnahmeprogramm, wir wollen 1.000 Menschen aufnehmen. In Wirklichkeit reduziert man die Gesamtzahl der letztendlich Aufzunehmenden mit dem Programm und der Täuschung der Öffentlichkeit auf ein vielfaches niedrigeres Maß.
Ja, vor allem deswegen, weil man ja noch nicht mal diese 1.000 dann pro Monat aufgenommen hat, sondern niemand seitdem.
Aktuell rechnet man halt irgendwie die Menschen aus dem Brückenprogramm und sagt, ja, wir haben jeden Monat 1.000 Zusagen erteilt und so. Aber in Wirklichkeit heißt es eben, aus dem Bundesaufnahmeprogramm gibt es noch keine Zusagen. Und bei den Ortskräften sind die Zusagen ministeriumsabhängig zum Teil bis auf null monatlich runtergebracht worden. Man sieht eigentlich, sagen wir, das große Ganze, wenn man das große Ganze betrachtet, eine ja, Abwehrhaltung der Bundesregierung gegenüber Menschen, denen man eigentlich Verantwortung trägt. Und verantwortlich sind Svenja Schulze vom BMZ, also vom Entwicklungsministerium. Und ich sehe vor allen Dingen auch Nancy Faeser verantwortlich, die weiter auf die Personen setzt, die da in ihrem Ministerium das Heft in der Hand halten. Also die alten Seehofer-Leute, die da noch immer sitzen und Flüchtlingsabwehr betreiben.
Das ist echt schrecklich. Also da kann man auch gar nichts anderes mehr dazu sagen, außer dass es wirklich eine Schande ist. Ihr steht ja auch mit den Ortskräften, also nicht mit allen, mit vielen Ortskräften in Kontakt nach wie vor. Wie ist das? Die Menschen werden wahrscheinlich immer hoffnungsloser und es wird ja immer prekärer für die Menschen. Also wie ist das für euch, mit den Menschen Kontakt zu halten? Wie helft ihr denen trotz dieser Umstände weiterhin?
Ein paar wenigen können wir natürlich helfen, so mit Lebensmittelpaketen, wo wir Geld senden, wo wir das ermöglichen, dass ein paar Menschen überleben. Aber angesichts der schieren Anzahl und der Situation, in der die Menschen sich befinden, ist das ein Tropfen vom heißen Stein.
Mhm.
Wir haben nach wie vor unsere Safe Houses, wo wir ein paar Menschen unterbringen können. Aber auch das ist eben so, ja, ist total wichtig, dass wir das machen, weil wir können wirklich einzelne Menschen retten. Und es ist auch wichtig, dass wir da unterstützt werden von den Hörerinnen und Hörern. Aber das Gesamtbild zeigt eigentlich, okay, die Menschen geben auf. Die, ja, werden psychisch krank durch die Verfolgungssituation, müssen sich verstecken, alle paar Wochen das Versteck wechseln. Manche werden eben gefunden und gefoltert. Es werden Geschwister ermordet, Eltern ermordet, sozusagen, ja, um Rache zu üben an denen. Wir sehen Gefangennahmen und Folter bei den Ortskräften selbst und ja, also eine ganze Bandbreite. Wir sehen Menschen, die sich nie wieder melden, wo wir nur davon ausgehen müssen, dass die nun auch umgebracht wurden. Ist ja nicht so, dass die Taliban damit hausieren gehen, dass sie die Menschen umbringen, sondern die machen das. Und dann werden die Familien bedroht, ihnen wird gesagt, ja, wenn ihr sagt, dass wir praktisch hier die Finger im Spiel hatten bei der Tötung, dann müsst ihr auch dran glauben. Insofern kommt sowas auch seltenst irgendwie zu unseren Ohren, dass Ortskräfte selber ermordet werden. Aber was recht häufig passiert ist, sagen wir, dass Geschwister, Eltern umgebracht werden, und davon bekommen wir dann auch Kenntnis. Wir wissen von mehreren Todesurteilen, die uns physisch auch vorliegen, die letzten Sommer gefällt wurden und wo wir Menschen eben helfen, ein bisschen, dass sie sich verstecken können, indem wir ihnen Geld schicken, weil das ist auch so, niemand will jemanden zu Tode verurteilen, verstecken, weil das Schicksal derer, die dann das Versteck quasi zur Verfügung stellen, ist dann auch damit besiegelt. Also es ist extrem teuer, diese Menschen am Leben zu halten, während wir, sage ich mal, einer Familie mit 100 Euro das Überleben sichern können in Afghanistan, brauchen die mit den Todesurteilen 500 Euro im Monat, allein um Miete und das Essen bezahlen zu können. Also Miete mit Risikoaufschlag. Also das ist eine extreme Situation für die Menschen. Für die Mitarbeiterinnen ist es zum Teil auch sehr herausfordernd, weil die ja die ganze Zeit mit den Menschen eben in Kontakt sind. Das ist schon herausfordernd, aber wo ich sage, naja, also es ist natürlich nichts dagegen, was die Menschen da vor Ort erleben.
Ja, wenn man die ganze Zeit damit konfrontiert ist, das hat natürlich auch einen Einfluss auf, ja, einen seelischen Einfluss auf die Personen, die mit den Menschen in Kontakt stehen. Und du stehst ja auch selber, oder? Du stehst selber auch mit einigen in Kontakt.
Genau, also ich pflege auch Kontakte. Ist natürlich bei mir auch intermittierend, wie ich Zeit habe, aber ich gebe mir Mühe, da immer jeden Tag ein paar Stunden drauf zu verwenden. Und ja, also wenn dann so Nachrichten kommen, wie das Bundesaufnahmeprogramm ist jetzt ausgesetzt, dann macht das ja mit den Menschen was, ne? Oder wenn die ihre Ablehnungsschreiben vom Ministerium kriegen, ihre letzte Hoffnung zerstört wird. Das sind dann Momente, wo wir dann versuchen müssen, irgendwie ja zu gucken, was für Alternativen bleiben. Ne? Man kann vor Gericht gehen, die Gerichte sind aber eher staatsnah. Das heißt also, da ist nicht viel zu erwarten, also vor allen Dingen von den Verwaltungsgerichten. Das sind alles Emporkömmlinge, die wollen gerne ans Oberverwaltungsgericht und entscheiden entsprechend auch am Oberverwaltungsgericht. Das sind alles staatsnahe Leute, die ja zum Beispiel auf Folterbeweise, Gerichte, die auf Folterbeweise reagieren, hat man kaum. Da wird dann einfach gesagt, ja, nee, also wir sehen das so, wie das Ministerium das sieht. Und eine Gefährdung ist nicht nachzuweisen aufgrund der Tätigkeiten so. Also wir sehen bei den Gerichten, dass die sich sehr staatsnah verhalten, was natürlich die Hoffnung da voranzukommen auch überschaubar hält. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie schauen, dass die Menschen am Leben bleiben und irgendwie gucken, was wir noch tun können. Wobei das sich eben im Moment eben auf diese Lebensmittellieferung beschränkt im Wenigen, was wir bei den wenigsten tun können.
Also letztendlich, ja, wenn man daraus jetzt eine Schlussfolgerung ziehen möchte, hört sich das so an, dass sich seit unserem letzten Gespräch im Oktober letzten Jahres eigentlich gar nichts getan hat, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, sondern dass es eher, ja, dass es noch drastischer und noch prekärer geworden ist.
Genau, und die Taliban sind eben auch nicht mehr so im Blickfeld der Öffentlichkeit. Da passieren viel schlimmere Dinge als noch am Anfang. Es ist massiver geworden, die Öffentlichkeit schaut weg, die Bundesregierung kann sich das eben erlauben, da auch Ortskräfte abzulehnen und solche Sachen zu machen, wie dieses Aufnahmeprogramm auszusetzen.
Und wenn man vor dem Hintergrund jetzt noch bedenkt, dass Frauen ja jetzt auch nicht mehr für die UN arbeiten dürfen und jetzt da gerade geprüft wird, ob die UN überhaupt noch weiter tätig bleiben kann in Afghanistan, ja, wenn die Vereinten Nationen dann auch quasi weg sind und nicht mehr vor Ort agieren, dann ist ja keiner mehr da. Also das wird ja dann noch schlimmer.
Man muss schon sagen, also gerade diese internationalen Organisationen, die sind schon kaum spürbar. Es regiert Hunger und Elend und Terror. Ne? Also das ist Mittelalter. Und da kann man auch nie die Hoffnung haben, dass wenn da die UN oder andere da aktiv sind, dass das viel bewegt. Also entweder man wird halt vom Hunger getötet oder man wird früher oder später von den Taliban getötet. Das ist sozusagen das, was denen blüht, die es mit den Westlern zu tun hatten. Also die, wo jeder weiß, okay, die haben für die Deutschen gearbeitet. Und wenn man die eben nie rausholt, dann verurteilt man die zum Tode. Und man muss ganz klar sagen, Svenja Schulze, Ministerin, ist daran beteiligt, dass die Menschen dort sterben. Also das ist ihr Werk, dass dort ehemalige Entwicklungshilfsmitarbeiterin in Afghanistan zum Tode verurteilt sind. Das ist Svenja Schulzes Werk. Und so lieb, wie die lächelt in die Kameras und ihre Sätze absäuselt und einen auf feministische Entwicklungspolitik macht. Ja, wenn man da die Maske runterzieht, sieht man eigentlich eine Fratze des Todes, muss man ganz klar sagen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Svenja Schulze, kann man getrost einen Haken hintermachen und sagen, diese Frau ist eine Mördergehilfin.
Ja, kann man auch überhaupt jetzt nicht irgendwie abschließend noch was Positives aus der ganzen Sache holen, weil es wirklich einfach nur noch tragisch ist. Hast du noch irgendetwas, was du noch ergänzen möchtest?
Ja, also man kann schon sagen, es gibt positive Sachen, ne? Also wir können einige Menschen am Leben erhalten und einige Menschen vorm Tod bewahren. Und das ist auch wichtig, dass wir das machen, weil es geht um einzelne Menschen dabei. Auch wenn wir nicht allen helfen können, ist es aber wichtig, auch Einzelnen zu helfen. Das heißt also, auch mit einem kleinen Lebensmittelpaket oder mit 500 Euro können wir es einfach schaffen, eine Frau am Leben zu erhalten und die zu verstecken. Also das ist, muss man ganz klar sagen, es gibt noch Hoffnung und man kann sich auch daran beteiligen. Und das finde ich auch gut und ist wichtig, das eben nicht so zu machen, wie das die Weltöffentlichkeit macht, nämlich einfach zur nächsten Krise zu springen und die noch laufenden Krisen einfach zu vergessen und einen Haken hinter zu machen. Also wir machen da keinen Haken hinter, wir bleiben da dran. Wir versuchen so viele wie möglich zu retten und hoffen, dass es uns auch gelingt, ein paar Menschen irgendwie dauerhaft am Leben zu halten. Das ist positiv.
Ja, und es gibt Hoffnung. Danke, Axel.
Danke dir.